Vis-à-vis.
Paul Spies, Ende des Monats endet Ihre Zeit als Vorstand und künstlerischer Direktor der Stiftung Stadtmuseum Berlin. Wie leicht fällt Ihnen das Loslassen?
Gute Frage. Ich glaube, ich bin so ein Typ, der organisiert so etwas auch emotional. Ich habe jetzt schon seit dem 15. Oktober die Aufgaben verringert. Ich bin Halbzeit künstlerischer Direktor und werde vertreten für die anderen Aufgaben, die ich dann nicht mehr mache, und bin Halbzeit selbstständig aktiv. Also ich gewöhne mich daran, dass es ein anderes Leben gibt. In der Praxis wird sich zeigen, wenn ich dann im Sommer nicht mehr zu Büro fahre, wenn ich alleine zu Hause sitze und arbeite an meine Aufgaben als Freiberuflicher, wie sehr ich die Leute und die Stelle und die, sag ich mal, Spannung vermissen werde.
Die enden mit ihrer Aufgabe zu einem Zeitpunkt, wo vieles im Werden ist. Also Märkisches Museum im Umbau, Marinehaus wird, wenn wir Glück haben, 2028 fertig. Mitten in so einem Prozess. Das ist auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite ermöglichen Sie es aber auch der Nachfolge, Akzente zu setzen.
So ist es genau. Ich habe Berlin Global im Humboldt Forum vom Anfang bis zu Ende schaffen dürfen. Aber ich werde nicht, vor dass ich in Rente gehe, miterleben können, als Direktor, wie das Märkische Museum zusammen mit dem Marinehaus an der anderen Seite der Straße völlig erneut und innovativ eröffnet in wahrscheinlich 2028. Jetzt muss man entscheiden, wann steigt man aus? Wenn ich es jetzt mache, ist die Feinkonzeption oder überhaupt die Konzeption für was dann eröffnet in 2028 noch zu machen. Wir haben natürlich viel vorbereitet, weil sonst bekommt man keine Baugenehmigung und auch keine Abrufung der Mittel. Aber dass die Finesse, wie das dann genau wirkt und wie es aussehen wird, dass das alles noch gestaltet werden muss. Und an dem Moment steige ich raus, damit es für meine Nachfolger attraktiv ist, um diese große Aufgabe auf sich zu nehmen. Und vor allem auch, damit diese Person nicht ausführen muss, was in der Zeit von Paul Spies ausgedacht ist.
Seit Februar 2016 sind Sie in Ihrer Position mit den verschiedenen Häusern, mit den verschiedenen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auf was sind Sie besonders stolz? Berlin Global könnte dazugehören.
Ja, darauf bin ich besonders stolz. Berlin Global ist eine Ausstellung, in der alle innovative Aspekte, die mit Museumskunde zu tun haben, mitgenommen sind und ausgeführt sind. Von Partizipation in alle unterschiedlichen Lagen, zum Beispiel Partizipation der Besucher, aber auch Partizipation in der Produktion, aber auch Partizipation, indem wir auch Flächen innerhalb der Ausstellung überlassen an Communities. Zum Beispiel Freitag haben wir eine kleine Ausstellung eröffnet, die nicht wir gestaltet haben inhaltlich, aber eine Gruppe von polnischen Berlinerinnen, die sich Sorgen machen über den Verlust der Demokratie in Polen. Und das ist ein Übergabeprojekt, also Partizipation auf, sag ich mal, höchsten Level. Das alles steckt in dieser Ausstellung, inklusive Barrierefreiheit. Wir haben das erste Siegel für Inklusion bekommen, das jetzt ausgegeben wurde, bis zu, sag ich mal, eine andere, sehr differenzierte, sag ich mal, Betrachtung der Berliner Geschichte, weil wir nicht nur Mainstream-Geschichte erzählen, aber auch viele andere Sichtweisen auf die gleiche Geschichten vorstellen. Für manche traditionelle Besucher geht das weit. Die sagen, oh, wo ist dann dies und das und so weiter. Aber da kann ich ganz leicht antworten. Ich kann sagen, ja, jetzt im Efrem-Palais gibt es die anständige chronologische Geschichte von Berlin im vollen Umfang in der Ausstellung Berlin Zeit. Und auf diesen unterschiedlichen Programmen bin ich sehr stolz, weil das heißt, wir bedienen wirklich vielen. Und nicht nur die traditionellen Museumsbesucherinnen. Wir versuchen auch anderen Gruppen, manchmal gar nicht so solche große Anzahlen, weil man die nicht so schnell in großen Anzahlen bekommt, weil die nicht gewohnt sind an Museumsbesuch. Die versuchen wir zu erreichen und zu bedienen. Und das ist eine Aufgabe, die wir, glaube ich, als Historisches Museum noch mehr als anderen Museen haben. Binde die Stadtgesellschaft und die Besucher der Stadt ein. Mach sie aktiv statt passiv. Das ist gelungen in ein sehr komplexes Haus mit 6 Standorten, mit einer Sammlung von 4,5 Millionen Objekten. In Amsterdam war ich auch Museumsdirektor vom Stadtmuseum. 100.000 Objekte. Hier sprechen wir über 4,5 Millionen. Das ist sehr komplex und manchmal auch ganz schwierig. Gleichzeitig ist das eine Herausforderung, die wir auch angehen, weil wir haben nochmal eine Sammlung übernommen. Darauf bin ich auch stolz. Und das ist die sogenannte Lageso-Sammlung, die Künstlerförderungssammlung, die in 1952 bis 2002 aufgebaut ist. Und so haben wir sehr viel angenommen, aufgenommen, auch Dekolonisierungsprojekte, auch Outreach-Projekte, Digitalisierungsprojekte. Wenn ich etwas benenne, worauf ich besonders stolz bin, dann mache ich eine Auswahl, die eigentlich gar nicht geht. Das Stadtmuseum war nicht so wahrgenommen, finanziell zum Beispiel nicht. Wir werden jetzt ganz gut bestückt mit Finanzen, das muss man sagen.
Ich beginne nochmal bei so Themen wie Dekolonialisierung. Ja. Als Sie angefangen haben, war das Thema noch nicht so ganz oben auf der Agenda. Inzwischen betrifft es viele Debatten.
Erstmal ist es vielleicht für manche Leute überraschend, dass wir überhaupt mit Dekolonisierung beschäftigt sind, weil wir haben gar keine Sammlung mit Objekten aus anderen Kontinenten. Obwohl, würden wir untersuchen, wo die Materialien, mit denen unsere Objekte gemacht worden sind, nochmal analysieren, dann kommen wir vielleicht auch auf koloniale Wurzeln zurück. Und es gibt auch krasse Wurzeln, die werden zum Beispiel auch thematisiert dieses Jahr in einer Großausstellung, die im November eröffnet in der Nikolaikirche, weil es gibt krasse Kolonialspuren in der Nikolaikirche. Zum Beispiel ein Schmuckgrab, also wirklich fettes Schmuckgrab für den ehemaligen Gouverneur von Großfriedrichsburg, ein Fort in Ghana, das von der Brandenburgischen Handelsgesellschaft benutzt wurde, um entsklavte Leute zu verhandeln. Das Thema ist also nicht direkt sichtbar in Raubkunst, das wir zurückgeben müssen, an anderen Kontinenten zum Beispiel, aber in Berliner Geschichte, weil es ist eine Stadt, die ganz viel Kolonialität in sich hatte und noch immer hat. Da gab es auch die Leute, die davon Vorteil hatten, die damit ihre schönen Häuser finanziert haben. In Amsterdam, wo ich herkomme, war das kurz vor, dass es hier losging, schon der Fall. Also als ich hier landete, war diese Diskussionsentwicklung für mich überhaupt keine Überraschung. Ich hatte sie erwartet. Das hat sich in der Tat, wie Sie sagen, in den letzten Jahren explosiv entwickelt. Dafür brauchte es politische Entscheidungen und die sind getroffen. Und Berlin war dabei ganz früh mit großem Gebar dabei.
Zur Stadtgesellschaft gehören auch die politisch Verantwortlichen. Sie haben an der Spitze der Kulturverwaltung drei ganz unterschiedliche Temperamente erlebt. Welche Kontinuitäten haben Sie trotzdem in der Berliner Kulturpolitik wahrgenommen?
Ich hatte befürchtet, als ich aus Amsterdam kam, dass die Politik zu viel Einfluss nehmen würde, weil die Stiftung Stadtmuseum Berlin, der Vorstand, wird geleitet von der Kultursenator. Die haben direkten Einfluss auf, was im Haus passiert. Nein. Die drei unterschiedlichen Personen, mit denen ich zu tun hatte, Staatssekretär Renner, dann natürlich auch der formelle Senator Müller, dann Lederer und jetzt auch Dialogen, alle drei, vier, überlassen Politik und Strategie an der Direktion, versuchen nur mit Mitteln, die extra sind, etwas beizusteuern. Beispiel ist, dass es zum Beispiel für Lederer von großer Bedeutung war, dass mehr Outreach von den Museen in der Stadt hinein ging und hat dann auch da eine Maßnahme finanziert. Das hat er auch gemacht mit Digitalisierung, das hat er auch gemacht mit der Dekolonisierung und so weiter. Das sind zusätzliche Mittel, die man akzeptiert, weil sie relevant sind, weil wir als Stadtmuseum sagen, gerne. Man muss immer aufpassen, dass die Verwaltung auch weiter unterstützt wird. Der Museumsverwaltung bleibt immer eigentlich klein und die Aufgaben werden immer größer. Die Anzahlen von inhaltlichen Leuten werden immer mehr.
Wir Journalisten gucken ja auch immer auf Sonderausstellungen und nicht darauf, dass das Ganze im Maschinenraum funktioniert.
Genau. Wir haben es aber immer gerne gemacht, weil wir als Stadtmuseum versuchen, auf der Haut der Zeit zu sein, um die Entwicklungen, die es gesellschaftlich gibt, um die auch in ein Stadtmuseum, also ein Menschenmuseum, ein Geschichtsmuseum, um das auch zu vertreten. Manchmal war das schwierig, weil manchmal haben wir gedacht, nochmal eine extra Aufgabe, das Geld ist schön, aber die Organisation erweitern, die Aufgaben erweitern, das Programm erweitern. Das ist immer so eine Sache, da schluckt man schon eins oder zweimal. Aber wenn jetzt demnächst wieder was kommt, weil Cialo auch sein Programm entwickeln möchte, dann denke ich, dass das Stadtmuseum immer bereit ist, um zu überlegen, ja, ist auch wieder eine wichtige Angelegenheit, wenn es dafür Mittel gibt, wollen wir dann nicht mitmachen? Ich denke, mein Nachfolger wird auch sagen, das ist eigentlich ganz wichtig.
Sie bleiben der Museumslandschaft erhalten, auch wenn Sie Ihren Job jetzt hier aufgeben. Ja. Was von dem, was Sie hier in diesen 8 Jahren gelernt haben, nehmen Sie denn in freie Projekte mit?
Was ich mitnehme aus Berlin, das ist natürlich auch das, was eigentlich teilweise schon sehr gut hier gestaltet war. Und das ist in erster Instanz, finde ich persönlich, eine Art von akademischer Untergrund und auch eine Art von Zuverlässigkeit. Also, dass man, wenn man etwas behauptet, das kann bei uns im Feld kein Fake News sein. Was ich auch mitnehme, ist dieser Lust, und manchmal sieht das nicht aus als Lust, aber Lust auf Dialog, auf Diskussion. Wenn hier etwas kracht, dann kracht es wirklich. Beispiel Humboldt-Forum, das Schloss. Das sind Diskussionen, die hier heftig geführt werden, weil man hat eine heftige Geschichte. Die Leute lässt es nicht los. Man kann nicht so locker damit umgehen, wie manche Niederländer das macht, so wie ich das auch gewohnt war. Einerseits würde ich mich wünschen, dass es manchmal etwas freundlicher geht, mit etwas mehr Respekt in Umgang. Zum Beispiel beim Humboldt-Forum, zum Beispiel bei dem Schloss. Wenn die Leute hier sagen, ich mag es nicht, dann hat man sehr viel Mühe, muss man machen, um die Leute ein bisschen zu überzeugen. Aber in der Dialog an sich, in dieses Gespräch, das geführt wird, da sind die Deutschen natürlich geschult.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.